The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 30. April.
Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and the 47th President of the United States, Donald J. Trump.
Um Mitternacht unserer Zeit hat Donald Trump in der Stadt Warren nördlich von Detroit über seine ersten 100 Tage seiner zweiten Präsidentschaft gesprochen. Ein Golden Age hatte Trump den Amerikanern unter seiner Führung vorausgesagt. Glänzen ließ er in seiner Rede vor allem sich selbst, auch wenn bekanntlich nicht alles, was glänzt, Gold ist. Und so verlor Trump kein Wort über den Krieg in der Ukraine, über seine Verhandlungen mit Wladimir Putin, über den Frieden, den er doch herbeidealen wollte. Zu hören war in dieser Nacht in Warren ein Präsident, für den America only gilt, für den die Welt die USA sind. Und wenn Donald Trump diese seine Welt beschreibt, dann klingt das so.
This is the best, they say, 100-day start of any president in history, and everyone is saying it. We've just gotten started. You haven't even seen anything yet. It's all just kicking in.
Was ihn bei all dem besonders bewegt, ist der Weg dahin. So wurde sein Auftritt zu 100 Tage im Amt kein Blick nach vorne, sondern ein Blick zurück. Auf den Wahlkampf, auf seine Gegner und auf Joe Biden. Immer und immer wieder arbeitete er sich in seiner anderthalbstündigen Rede an diesem Mann ab.
Nowhere has this transformation been more dramatic than our southern border. You have seen a change on your southern border that Sleepy Joe said couldn't happen. Sleepy Joe, the worst president in history, said it couldn't happen.
Er ließ sogar das Publikum abstimmen, ob Joe Biden sleepy, also verschlafen ist, oder doch crooked, im Sinne von betrügerisch.
This is a real poll. We're going to poll Crooked Joe or Sleepy Joe. Ready? What's a better name for us to call him? Sleepy Joe? Or Crooked Joe?
Außerdem hielt Trump sich zugute, gleich zwei demokratische Gegenkandidaten besiegt zu haben. Erst Joe Biden und dann die Ersatzspielerin Kamala Harris.
Nothing ever happens like what happens to me. It never happens to anybody else. I had to beat two candidates. So he's down. This is like you're in a fight. Dana White, the UFC, you're in a fight and you're just beating the guy so badly. And they say, oh, let's put in another fighter. That's what happened.
Die Beschreibung der US-Wahlen als Käfigkampf der UFC verrät viel über sein Politikverständnis. Dazu passt auch sein Blick auf die Weltwirtschaft. Er, Donald Trump, habe den Rest der Welt mit Zöllen gefügig gemacht. Und jetzt käme man angekrochen.
They're coming from India. They're coming from France. They're coming from Spain. Yeah, they're coming from China too. Yeah, they're coming from China. They're coming from all over the world to see your president. They want to make a deal. They want to make a deal. And you know, we'll make deals, but we don't have to.
Und die Autobauer der anderen Länder würden durch seine Politik gezwungen, in den USA zu bauen. So zumindest der Plan Donald Trumps.
Let them build their cars here. We don't want them to build them in Japan. We love Japan. We don't want them building them in Japan. We want them to build them here. We want China to build them in here.
Kurz vor der Rede, das sei hier erwähnt, hatte der Präsident ein Dekret zur Zollerleichterung für Autobauer auf amerikanischem Boden unterzeichnet. Aber Donald Trump rühmte sich nicht nur für seine Autopolitik, sondern auch für seine Eierpolitik.
Since I took office, the cost of eggs is down 87%.
Donald Trump hat also die inflationsverteuerten Eier wieder billiger gemacht. Zumindest laut Donald Trump. Statistiken sagen, dass die Eierpreise in den USA rund um Ostern auf ein Rekordhoch gestiegen sind. Aber Fakten stören den Erzählfluss. Außerdem hat Trump den Druck erhöht. Auf China, auf Europa, aber vor allem auch auf das amerikanische Leitungswasser.
You ever try buying a new sink and no water comes out? Your shower heads, your toilets, the whole thing, it's a disaster. We now have it, so you can have as much water as you want.
Der gesetzlich vorgeschriebene Wassersparregler in Duschköpfen ist per Dekret wieder abgeschafft. Panta Rhei made by Donald Trump. alles fließt. Aber das ist ebenfalls eine Erkenntnis des Abends. Auch wenn Trump mit seiner Zollpolitik, seinem umstrittenen Umgang mit Russland und seiner Absage an den Westen als Wertegemeinschaft den Rest der Welt ins Chaos stürzt, auch wenn seine Zustimmungswerte in den USA rapide nach unten gehen, seine Anhänger hier in Warren stellvertretend für die MAGA-Bewegung feiern ihren Präsidenten. Er ist ihr Präsident. Und genau das will Trump auch sein.
I'm proud to be the president for the workers and not the outsourcers. A president who stands up for Main Street, not Wall Street.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Wirtschaftsweise Professor Veronika Grimm spricht mit mir im Interview über das, was der Standort Deutschland jetzt braucht.
Man muss natürlich auch sehen, dass der Standortvorteil Deutschlands, der wird nicht in der günstigen Energieversorgung liegen, sondern man muss das Land einfach als Standort attraktiv machen durch eine gute Wirtschaftspolitik.
Anne Schwed in New York analysiert die 9 Quartalszahlen eines Wall Street Schwergewichts. Außerdem lernen wir über den Erfinder der ultimativen Entspannung und wir beschäftigen uns mit der sagenumwobenen Nacht der Hexen. Nur noch wenige Tage, dann wird die schwarz-rote Koalition mit dem Regieren beginnen. Sie übernimmt ein Land, das in der Rezession feststeckt und dringend einen Aufschwung braucht. Die dafür nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, das wird die Aufgabe des künftigen Bundeskanzlers Friedrich Merz und seiner designierten Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche sein. Welche Schritte jetzt notwendig sind, darüber habe ich mit der Ökonomin Veronika Grimm gesprochen. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaft und Professorin für Energiesysteme und Marktdesign an der Technischen Universität Nürnberg. Von Strompreis bis Steuern, wie Veronika Grimm auf den Wirtschaftsstandort Deutschland blickt, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Frau Grimm.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Frau Grimm, mit Katharina Reiche wird jetzt eine Frau das Ministerium für Wirtschaft und Energie übernehmen, die in den vergangenen Jahren als Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns Westenergie gearbeitet hat. Ist das eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Katharina Reiche hat Erfahrungen in der Politik aus ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete und auch als parlamentarische Staatssekretärin. Sie war dann lange in der Wirtschaft aktiv, kennt also auch die Wirtschaft von innen heraus. Und ich glaube, das wird helfen bei dieser Aufgabe, weil es doch viele Herausforderungen gibt, jetzt gerade im Bereich Energie.
Wenn wir auf den Bereich Energie zu sprechen kommen, dann ist die Energiegewinnung vor allem, was den Preis und die Sicherheit angeht, ja ein entscheidender Standortfaktor für die deutsche Wirtschaft. Schaut man jetzt auf die aktuelle Lage, wie ist es da um Preis und Sicherheit bestellt?
Ja, ich glaube, da haben wir große Herausforderungen. Die Preise sind immer noch erhöht. Man versucht jetzt zwar durch Subventionen temporär den Preis zu reduzieren, aber eigentlich muss man natürlich dazu kommen, dass strukturell der Preis sinkt. Und dazu braucht es eine kosteneffiziente Energiepolitik, also ein Fokus auf die Kosteneffizienz. Insbesondere beim Netzausbau müssen wir Anpassungen vornehmen an den Stromverbrauch, der ja niedriger ausfallen wird, als das ursprünglich erwartet worden war. Und wir brauchen Gaskraftwerke, flexible Kapazitäten, die eben dann zur Verfügung stehen, wenn die Erneuerbaren nicht liefern. Das werden wichtige Herausforderungen sein, die die Energieministerin da meistern muss.
Das heißt, der Netzausbau, der ja gelahmt hat oder zumindest immer noch hinter den Zielen zurückliegt, der muss gar nicht mehr jetzt so schnell vonstatten gehen?
Ja, zum einen muss er beschleunigt werden und da ist auch schon einiges geschehen. Die Genehmigungs- und Planungsverfahren, die sind schon beschleunigt worden. Das muss man weiter vorantreiben. Und auf der anderen Seite ist aber der Stromverbrauch nicht so schnell angestiegen, wie erwartet worden war. Also die Elektrifizierung geht einfach nicht so schnell voran, wie ursprünglich erwartet. Es gibt nicht so viele Wärmepumpen, nicht so viele Elektroautos. Und dann kann sich natürlich das Ziel beim Netzausbau auch ein bisschen zubewegen auf den verlangsamten Netzausbau. Also wir werden auch nicht ganz so ambitioniert ausbauen müssen und das spart natürlich auch Kosten, wenn man da die Ausbauambitionen etwas strecken kann.
Und dann muss der Schwerpunkt jetzt vor allem auf die Errichtung neuer Gaskraftwerke gelegt werden?
Ja, das ist eine große Herausforderung. Wir brauchen diese Kapazitäten, wenn wir aus der Kohle aussteigen wollen. Die Atomkraftwerke sind ja abgeschaltet, die Kohlekraftwerke sollen abgeschaltet werden. Und deswegen braucht es natürlich Kapazitäten, die dann zur Verfügung stehen, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Und das kann ja auch mal über längere Zeiträume erfolgen. Und deswegen braucht es Gaskraftwerke, Kapazitäten, die dann eben auch in Zeiten von Dunkelflauten zur Verfügung stehen. Und hier ist der Prozess nicht so richtig ins Laufen gekommen. Man hat das als Klimaschutzmaßnahme bei der EU-Kommission beantragt, hat dann Auflagen bekommen, das relativ schnell dann mit Wasserstoff zu betreiben. Das ist unrealistisch und teuer. Und hier muss man jetzt nochmal neu einen Aufschlag machen und diesen Prozess ins Laufen bekommen.
Was die künftige Regierung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hat, ist ja ein Industriestrompreis. Ist ein wettbewerbsfähiger Energiepreis in Deutschland nur noch mit staatlichen Subventionen hinzubekommen? Also heißt das, diese Subventionen werden ein Dauerzustand sein?
Ja, so darf es eben nicht sein. Also, dass man das jetzt als Übergangslösung wählt, das kann man verstehen, weil man natürlich auch ein positives Signal setzen will zum Regierungsauftakt. Aber man muss eben ganz dringend auf die Kosteneffizienz bei der Energieversorgung setzen und die Probleme lösen. Insofern, das sollte temporär sein. Und man muss natürlich auch sehen, dass der Standortvorteil Deutschlands, der wird nicht in der günstigen Energieversorgung liegen, sondern man muss das Land einfach als Standort attraktiv machen durch eine gute Wirtschaftspolitik. Und dazu gehört das Regulierungsdickicht, das aufgebaut wurde, in den letzten Jahren wieder zu reduzieren, also die Regulierungslast zu reduzieren. Dazu gehört es, steuerlich attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Und auch das muss alles Teil einer Wirtschaftspolitik sein, die den Standort wieder nach vorne bringt.
Ein Standortfaktor sind die Unternehmenssteuern. Da wird aber erst 2028 ein kleiner Schritt folgen. Ist das zu wenig oder sind jetzt die für die nächsten 3 Jahre angesetzten sogenannten Superabschreibungen ein Hebel, der für Unternehmen attraktiv ist?
Ja, das halte ich für deutlich zu wenig. Die Superabschreibungen sind dann gut, wenn eben unmittelbar auch klar ist, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen deutlich attraktiver würden. Andere Länder, auch in der Europäischen Union, haben in den vergangenen Jahren ihre Unternehmenssteuern gesenkt. Und mittlerweile sind wir Spitzenreiter bei den Unternehmenssteuern. Und das kann natürlich nicht unsere Rolle sein. Das können wir eigentlich nicht wollen. Insofern wäre es viel besser, wenn die Bundesregierung hier schneller vorankommen würde. Das steuerliche Umfeld ist eigentlich das, was für die Unternehmen zählt. Steuerliche Rahmenbedingungen und auch Verfügbarkeit von Fachkräften und akzeptable Arbeitskosten, Arbeitsproduktivität. Da muss man dann vor allen Dingen an die Lohnnebenkosten ran, die ja auch immer stärker steigen, vor allen Dingen durch die Belastungen in den sozialen Sicherungssystemen.
Dass da aber in dieser schwarz-roten Koalition, die zwar jetzt erst antritt, noch ein großer Wurf in Sachen Steuern kommt, das ist doch eher unrealistisch, zumal es ja auch im Koalitionsvertrag heißt, alles steht unter Finanzierungsvorbehalt.
Ja, das ist zwar eher unrealistisch, aber zur Wahrheit gehört auch, dass der Druck auch ökonomisch, auch auf die Europäische Union jetzt relativ schnell steigen wird. Wir sehen ja schon, dass sich geopolitisch einiges verschiebt. Auch der technologische Fortschritt ist dynamisch in den USA, ist auch dynamisch in China. Und wir müssen dann natürlich in der Europäischen Union hinterherkommen. Und das bedeutet vor allem, dass wir attraktiv sein müssen für Hightech, für Technologieunternehmen. Und da haben wir verschiedene Hebel, das auszulösen. Das eine kann sein, dass man im Zuge der zusätzlichen Verteidigungsausgaben auch stärker auf Technologie und auf die Spillovers aus Militärtechnologie auf privatwirtschaftliche Aktivitäten setzt. Aber das andere ist eben, dass man das Umfeld auch attraktiv macht für die Unternehmen. Und da gehören steuerliche Rahmenbedingungen, regulatorische Rahmenbedingungen eben dazu. Und die Bundesregierung wird sich dem wohl oder übel, glaube ich, widmen müssen.
Das werden wir dann sehen. Liebe Frau Grimm, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Doing Business in a World in Disorder, das ist das Motto des MyWay-Strategiegipfels der Familienunternehmen in diesen Zeiten von Strafzöllen und schwierigen politischen Verhältnissen. Wir wollen zuversichtlich bleiben. Am 24. und 25. September trifft sich darum das Who is Who des Mittelstands im Berliner Westhafen. Wirtschaft, Politik und Wissenschaft tauschen sich hier aus. Es treten starke Speaker auf. Sung-Jo Kim, Gründerin der Modemarke MCM, ist dabei, genauso wie Markus Haas von O2 Telefonica, Moritz Ritter von Rittersport und viele, viele mehr. Besuchen Sie eine unserer Masterclasses und lernen Sie alles über Business und gutes Leadership in einer unsicheren Welt. Für Musik und Unterhaltung ist natürlich auch gesorgt. Das alles auf der MyWay. Alle Infos und Early Bird Tickets finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat der berühmteste Brausekonzern der Welt, nämlich Coca-Cola, Zahlen veröffentlicht. Und damit einen wunderbaren guten Morgen an unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Anne, du hast dir die Zahlen angesehen.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die Zahlen sind besser ausgefallen als gedacht. Coca-Cola konnte die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und Gewinn übertreffen und auch die Jahresprognose wurde weitgehend bestätigt. Trotz Gegenwind durch Währungseffekte und auch eine schwächere Nachfrage in einigen Regionen rechnet der Konzern für 2025 weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von 5-6%. Die Auswirkungen der globalen Handelskonflikte schätzt Coca-Cola als verkraftbar ein, hieß es. Der Konkurrent Pepsi hatte seine Prognose wegen der neuen US-Zölle ja gesenkt. Coca-Cola bleibt aber bei seinen Zahlen und verweist auf das überwiegend lokale Geschäft. Die Anleger waren zufrieden. Für die Cola-Aktie ging es um 0,8% nach oben.
Und dann lass uns noch über Amazon sprechen. Der Online-Gigant geht jetzt in Konkurrenz zu Tesla. Wie denn das, Anne?
Ja, Amazon hat jetzt auch Internetsatelliten ins All gebracht und zwar 27 an der Zahl für den Anfang. Die Satelliten sollen künftig weltweit schnelles Internet bieten, also ein direkter Angriff auf Elon Musks etabliertes Starlink-Netzwerk. Insgesamt plant Amazon, über 3.200 Satelliten zu starten und investiert dafür rund 10 Milliarden Dollar. Der kommerzielle Start des Internetdienstes ist bereits für dieses Jahr geplant. Wie profitabel das aber wird, bleibt offen, weil Musk mit Starlink ja den Vorteil hat, dass er sein eigenes Raumfahrtunternehmen SpaceX nutzen kann und das Ganze auch aus seinen anderen Unternehmen wie Tesla querfinanzieren kann. Die Amazon-Anleger wissen noch nicht so genau, was sie von dem Ganzen halten sollen. Die Aktie schloss mit 0,2% im Minus.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Zu glauben, dass das Thema Entspannung und innere Ruhe auf dem Mist von barfüßigen, Matcha-Tee trinkenden, auf Yogamatten liegenden Neuhippies aus Berlin-Prenzlauer Berg gewachsen ist, die überteuerte MBSR-Achtsamkeitskurse für gestresste Digital Nomads anbieten. Nein, die Urmutter aller modernen Entspannungsmethoden ist das sogenannte autogene Training, das im Grunde zurückgeht auf einen Deutschen namens Johannes Heinrich Schulz. Heute im Jahre 1927 stellte er das autogene Training erstmals vor, und zwar auf dem 2. Allgemeinen Kongress der Psychotherapie in Berlin. Bis heute gilt dieses Training mit seinen beruhigenden Sprachformeln vielen Menschen als Möglichkeit, einen Zustand von innerer, angstfreier Ruhe und Entspannung zu finden. Auf YouTube gibt es millionenfach Videos mit autogenen Sessions.
Lenke deine Aufmerksamkeit ganz auf deinen Atem. Atme tief ein. Und langsam wieder aus.
Wie bei jeder guten Entwicklung stand eine interessante Beobachtung und eine kluge Überlegung am Anfang. Der junge Mediziner Schulz arbeitete in einer Hypnoseambulanz für traumatisierte Menschen. Die Patienten berichteten ihm, dass sie in der Hypnose körperliche Symptome empfanden. Schwere Gliedmaßen, einen ruhigen Atem, das Gefühl von Wärme, innere Ruhe. Schulz dachte nach und drehte das Konzept um. Wenn unter Hypnose zum Beispiel der Arm schwer wird, könne man durch gezieltes Ansprechen mit Sätzen wie »Der Arm wird ganz schwer« umgekehrt einen hypnoseartigen Zustand erzeugen. Die Idee setzte sich durch und zwar weltweit. In Deutschland und Österreich ist das autogene Training eine gesetzlich anerkannte Methode der Psychotherapie.
Sage in Gedanken zu dir selbst: Ich bin ganz ruhig.
Leider schützte diese Beschäftigung mit der besonderen Form der Heilung und des inneren Friedens den Mediziner Schulz nicht davor, dem Wahnsinn des Nationalsozialismus zu folgen. Er legte nach 1933 eine steile Karriere im menschenverachtenden Medizinbetrieb der Nazis hin. Auch nach Kriegsende rückte er nicht ab von seinen finsteren Ansichten. Wie sagte einst Aristoteles, Denken und Sein werden vom Widerspruch bestimmt.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass ich als 50-jährige Frau eine kleine Hexe, die mich als Mädchen mit ihren Geschichten Nacht für Nacht in den Schlaf begleitet hat, in diesem Podcast zitiere.
Hex, Hex!
Das war Bibi Blocksberg. Sie hatte einen Besen, der Kartoffelbrei hieß und auf dem sie fliegen konnte. Ich fand Bibi großartig und wenn ich schon auf Kartoffelbrei nicht fliegen konnte, so konnte ich ihn zumindest essen und erklärte ihn zu meiner Lieblingsspeise. Meine Mutter hat damals sehr oft Kartoffelbrei machen müssen. Aber hier soll es nicht um zerstampfte Nachtschattengewächse gehen, sondern um die heutige Nacht, in deren Schatten der Zauber wächst, die Walburgisnacht. Vor über 300 Jahren trafen sich Menschen erstmals in der Nacht zum 1. Mai und entzündeten riesige Feuer, um böse Geister zu vertreiben und den Frühling zu begrüßen. In Anlehnung an die heilige Walburga, eine englische Benediktinerin, die im 8. Jahrhundert missionarisch im heutigen Deutschland wirkte und die, so heißt es, Menschen von Dämonen befreit haben soll, wurde das nächtliche Feuerfest Walburgisnacht genannt. Über die Jahre hinweg entstand in Deutschland der Mythos, dass sich in dieser Nacht auf dem Brocken, dem höchsten Berg im Harz, Hexen treffen und ein rauschendes Fest feiern. Verstärkt wurde diese Vorstellung durch Goethes Faust, denn dort wird die Walburgisnacht als wilder, chaotischer Hexensabbat geschildert. Mephisto legt in dieser Szene seine Kleider ab und kann erstmals offen als Teufel auftreten. Heutzutage werden keine Kleider ab, sondern angelegt. Aufwendig kostümiert mit handgeschnitzten Masken und Besen ziehen die Hexen des 21. Jahrhunderts an diesem Abend an über 20 Orten im Harz durch die Straßen. Sobald der Uhrzeiger der Stunde Null näher rückt, wird ein Feuer entzündet und auch der ein oder andere Zauberspruch aufgesagt. Für heute Nacht also, ob im Hexenkostüm oder im Pyjama, gilt:
It's a kind of magic. It's a kind of magic.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
One soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Yeah. Mm-hmm.